So, lasst uns den Heiligen Geist einladen, den Lehrer, dass er uns lehrt und die Augen auftut. Du bist hier, das wissen wir, damit rechnen wir. Wir danken dir, wunderbarer Heiliger Geist, für deine Treue zum Wort, für deine Hingabe, deinen Eifer, uns zu lehren, uns in alle Wahrheit zu führen und in Klarheit zu bringen, uns in Reife zu bringen und in all das hineinzubringen, was uns eigentlich gehört. Und wir bitten dich um deine Hilfe jetzt. Deine Hilfe für mich, Wahrheiten darzulegen und deine Hilfe für uns alle zu hören und zu verstehen. Nicht nur zu hören, sondern zu verstehen, damit wir wachsen und damit wir vorwärts kommen und Jesus sehen und seinen wunderbaren Plan erkennen. Wir danken dir für alles Gute, was du hast für uns. Amen. Amen. So, in der letzten Session haben wir gesprochen über diesen Angriff des Feindes auf die Gläubigen, die Verführung zur Täuschung, zum Betrug, zur Irreführung. Und jetzt geht's weiter. Jetzt sprechen wir über Gottes Hilfe oder Gottes Angebot. Wenn es diese satanischen Angriffe gibt, und die gibt es, das Wort sagt es und unsere Erfahrung sagt es auch, dann hat Gott etwas vorbereitet, damit wir nicht schutzlos dem ausgeliefert sind. Ja, dass wir bewaffnet sein können, dass wir vorbereitet sein können, dass wir nicht Opfer dieser Verführung werden. Und darüber will ich jetzt sprechen. Und das nennt das Wort Gottes Unterscheidung, geistliche Unterscheidung. Und das bekommen wir anders als manche andere Dinge vom Herrn. Nicht einfach so, sondern das müssen wir uns aneignen. Es gibt Dinge, für die müssen wir bezahlen. Jesus sagt, ich rate dir, kauf Gold. Warum sagt er nicht, komm, ich schenke dir Gold? Muss was bezahlen dafür. Ja, wie beim Herrn bezahlen? Ja, das werden wir gleich sehen. Besonders wenn wir dann weitergehen, später zum Thema Überwinden. Aber jetzt erstmal hier Unterscheidung. Wollen wir uns zwei Schriftstellen am Anfang anschauen. Das erste ist Hebräer Kapitel 5, Vers 14. Dort ist von der festen Speise die Rede, die für Erwachsene ist. Und das bedeutet geistlich Reife, geistlich Erwachsene, welche Vermöge der Gewohnheit geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Bitte achte hier drauf, das ist für alle Erwachsenen im Geist, das ist nicht eine Geistesgabe im Sinne von, ja, die gibt der Heilige Geist denen, die er eben so benutzen will und die einen bekommen es und die anderen nicht. Die bekommen halt andere Gaben. Das ist nicht die Gabe der Geistunterscheidung, sondern das ist eine Fähigkeit, die ein geistlich Erwachsener sich aneignen kann. Und jeder sollte auch diese Fähigkeit sich aneignen, damit er fähig ist, wie es hier heißt, Gutes und Böses zu unterscheiden. Du sagst ja, Gutes und Böses, das ist ja ganz einfach. Nur wir haben schon gesehen, so ganz einfach ist das nicht, weil vieles Böses vom Feind kommt in der Gestalt von Gutem. Aber es ist doch böse. Ja? So, wir müssen da schon sehr sensibel sein und sehr genau hinschauen und geistliche Sinne entwickelt haben. Und die werden entwickelt durch stetige Übung. Das ist der Punkt, durch stetige Übung. Das heißt also, man muss ständig das anwenden und praktizieren und dann wächst diese Fähigkeit. Und das ist genau der Weg, den der Herr uns führen möchte, dass wir lernen, mit ganz simplen Sachverhalten einfach wirklich so umzugehen, wie die Bibel damit umgegangen haben möchte. Und dann werden wir zunehmen und immer präziser einfach dort unterscheiden können. Die zweite Schriftstelle ist Epheser Kapitel 4. Mit anderen Worten sagt sie auch diesen Sachverhalt, es braucht Reife, es braucht geistliche Reife. Epheser 4, Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her umhergeworfen und herumgetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Also es braucht geistliche Reife, damit wir nicht mehr ein Spielball dieser Strömungen sind, dieser verkehrten Lehren. Und deswegen ruft der Herr uns, dass wir wachsen. Petrus sagt, wachst in der Gnade und wachst in der Erkenntnis des Herrn. 2. Petrus 3, Vers 8, wir sollen wachsen. Das ist ein tiefes Verlangen, dass die Gläubigen herauskommen aus der Naivität, aus der Blindheit, aus der Unmündigkeit. Wir sehen hier zum Beispiel, Paulus ist sehr wohl sich dessen bewusst, dass es Menschen gibt, die mit den besten Absichten uns zum Irrtum verführen wollen. Wenn wir so naiv sind, irgendwie denken, ach, alle sind lieb und wir haben uns alle lieb, piep, 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 ja, da ist doch keiner, der will uns was Böses. Ja. Aber das Böse kommt in sehr raffinierter Gestalt daher. Ja. Und das müssen wir durchschauen. Ja. Okay, was wir jetzt tun werden, wir werden eine ganze Reihe von Hindernissen anschauen, die wir erkennen und überwinden müssen, die uns abhalten wollen, diese geistliche Unterscheidung zu entwickeln. Wahrscheinlich das Populärste, das kennt ihr alle und seid sicherlich auf die eine oder andere Art und Weise schon damit in Berührung kommen. Das allergrößte und weitverbreiteste Hindernis ist, Kritik ist böse und wir dürfen doch nicht richten. Hat das schon mal jemand gehört? Ja? Das ist absolut weit verbreitet, Nummer eins, so ein Totschlagargument, ja, weil wenn du da ein geistliches Urteil über eine Lehre, über einen Dienst fällst, dann richtest du und wir dürfen ja nicht richten. Diesen Bibelvers kennen alle, das kommt in Matthäus und Lukas, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, also wir dürfen nicht richten, ja. Ja, wenn wir das glauben, dann werden wir hier oben das Gehirn abschalten und werden sagen, gut, ich muss einfach nur alles nett abnicken und das steht mir gar nicht zu und wer bin ich überhaupt und wieso sollte ich jetzt dazu irgendwie eine andere Meinung haben? Guck doch mal Mainstream, das läuft doch alles so wunderbar in die Richtung und musst du denn immer der Störenfried sein und musst du denn immer der sein, der immer ein Haar in der Suppe findet? Kannst du nicht mal einmal zufrieden sein? Weiß ich immer, wovon ich rede? Okay, zwei Zitate aus einem Vortrag, deswegen ist das nicht ganz schriftdeutsch, sondern das ist mehr so gesprochen und dann halt abgeschrieben. Zwei Zitate, die ich sehr, sehr schätze, die interessanterweise kommen von Herrn Johannes Hartl, wo es manche Punkte gibt, mit denen ich viel, viel Mühe habe und mit denen ich mich sehr auseinandergesetzt habe und immer noch auseinandersetze. Aber hör mal, was er hier sagt in einem Vortrag, wo es geht um Emerging Church und Strömungen, moderne Strömungen und so weiter. Was er dort in diesem Vortrag sagt, unterstreiche ich total, dafür habe ich ihm auch gratuliert. Unterscheiden, was ist wahr und was ist falsch, ist nicht böse, ist nicht gemein, ist nicht menschenverachtend, ist nicht intolerant, sondern ein Akt der Liebe. Boah, wie wahr, wie wahr. Und dann gleich danach ein zweites Zitat, auch aus demselben Vortrag. Wir sollen keine Person verurteilen, aber wir sollen sehr wohl über Gedanken und Lehre richten. Wir sollen, wir müssen, du sollst, du musst. Wenn du mündig in Jesus bist, wenn du eine Bibel hast, kannst du nicht sagen, es gibt unterschiedliche Punkt, Punkt, Punkt. Jeder darf so sein, ein bisschen. Natürlich ist jeder frei, sich seine eigenen Lügen zusammenzubasteln, aber du bist nicht frei, so zu tun, als wären die alle wahr. Was für ein starkes Zitat. Ich habe mich bedankt dafür, habe gesagt, super, sehe ich genauso. Jetzt wünsche ich mir nur noch, dass du dieses anwendest auf deine eigene Kirche. Dann wäre ich restlos glücklich. Aber da hat es dann leider aufgehört. Was viele nicht wissen zum Thema Richten, dass Jesus ausdrücklich Richten auch gebietet. Das wissen viele nicht. Johannes 7, Vers 24. Und da geht es um die Beurteilung seines eigenen Dienstes, weil Leute da so munkeln und dies und jenes meinen. Und dort sagt er, richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. Wenn du das grammatikalisch anschaust, das ist ein Gebot. Das ist ein Gebot, das ist nicht eine Empfehlung, ein Wunsch, sondern das ist in Befehlsform geschrieben. Richtet ein gerechtes Gericht. So, jetzt haben wir das Problem, es gibt Schriftstellen, wo Jesus Richten verbietet. Und dann gibt es Schriftstellen, wo Jesus, oder diese hier zum Beispiel, wo Jesus Richten gebietet. Was machen wir jetzt damit? Ja, ist Jesus vielleicht doch verwirrt? Nein. Das muss als Grundlage all unserer biblischen Überlegungen feststehen, ein für alle Mal. Gott ist klar und eindeutig und Gott ist nicht ein Mensch, der verwirrt ist. So, wenn wir zwei Schriftstellen haben, die einander zu widersprechen scheinen, dann schaltet diese Lösung schon mal aus. Also, wenn Gott nicht verwirrt ist, wenn er weiß, was er sagt, dann heißt das, es gibt zwei verschiedene Arten von Richten. Es gibt ein verbotenes Richten und es gibt ein gebotenes Richten. Und das Verbotene ist genau das, was auch Johannes Hartel dort beschreibt. Es geht nicht darum, über Personen zu Gericht zu richten, zu sitzen, sondern es geht darum, dass wir Lehren oder Praktiken in Diensten anhand des Wortes beurteilen. Und dieses Wort richten bedeutet beurteilen. Es ist nicht verurteilen, es ist beurteilen. Und das spielt im Neuen Testament eine wichtige Rolle. Und wenn wir da hineinschauen, dann sehen wir, dass sehr wohl nicht nur Jesus, auch die Apostel gerichtet haben und dass die Apostel Gläubige aufgefordert haben, zu richten. Ja? So, mit diesen Schriftstellen, die jetzt gleich kommen, machen wir diese ganze Idee, du darfst nicht richten, richte bloß nicht, einfach zunichte. Weil das Wort Gottes etwas ganz anderes sagt. Da haben wir über das Problem, da hat jemand eine Meinung, die er nicht anhand des Wortes überprüft, sondern die schießt davor schnell raus und die ist so richtig und die gilt so und fertig aus. Und er hat nicht vorher sein Denken erneuert, sondern hat einfach irgendwie was Christliches gesagt, was er irgendwo aufgeschnappt hat. Ja? Und das reicht nicht aus. Das ganze Kapitel Matthäus 23 ist ein massives Richten des Dienstes der Pharisäer und Schriftgelehrten von Jesus. Und er geht dort sehr, sehr massiv mit ihnen um. Und vielleicht die härteste Aussage überhaupt ist, sie gehen umher und sie versuchen, einen zu bekehren. Und wenn sie einen gefunden haben, dann machen sie ihn zu einem Kind der Hölle. Also mitnichten hat Jesus gemeint, wir arbeiten für dieselbe Sache. Ein bisschen unterschiedlich, ihr so, ich etwas anders. Aber im Prinzip stimmen wir alle überein und wir haben das Zentrum gemeinsam und wir kämpfen für dieselbe Sache. Er sagt, ihr arbeitet für den Teufel und ich arbeite für Gott. Ich arbeite für das Reich Gottes. Ihr macht Menschen zu einem Kind der Hölle. Was für eine Aussage. Ja? Das ist ein vernichtendes Urteil über ihren gesamten Dienst. Wenn das Resultat ist ihres Dienstes, dann was bedeutet der ganze Dienst? Es ist nichts in den Augen Gottes. Es ist sogar ein Hindernis. Es ist sogar ein Entgegenarbeiten dem, was er vorhat. Offenbarung Kapitel 2, hier kommt die Sichtweise Jesu über die Gemeinde von Ephesus. Ich weiß deine Werke. Und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Das ist schon eine interessante Aussage. Sie konnten die Bösen, und das bedeutet in ihrer Mitte, nicht ertragen. Nicht draußen in der Welt, sondern in ihrer eigenen Gemeinde waren sie nicht bereit, die Bösen zu ertragen. In Klammern hier mal, was sind die Bösen? Wenn wir nicht verstehen, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen einem willigen Menschen, der schwach ist und fällt und seine Fehler einsieht, wenn er korrigiert wird vom Heiligen Geist oder durch Menschen und umkehrt und wieder auf die gerade Spur kommt und weitergeht und sprich in Gnade, aus Gnade lebt. Wenn wir das nicht unterscheiden können von jemandem, der nicht bereit ist, Korrektur anzunehmen, der sein eigenes Ding macht, der sagt, mir ist egal, was das Wort sagt, mir ist egal, was die Leiterschaft sagt, ich mache es so, Gott hat es mir so gezeigt oder wie auch immer. Ja. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und die Art und Weise, wie der Herr auf solche Menschen reagiert, ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir das nicht verstehen, werden wir nicht erfolgreich leiten können, Seelsorge machen können und mit Geschwistern umgehen können, wenn wir nicht diesen Unterschied verstehen. Auf der einen Seite der Schwache, der fällt, der einsichtig ist, dem es leid tut, der wieder auf die gerade Bahn kommt und weitergeht. Für diesen gibt es Gnade, 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 Gnade ohne Ende. Und wenn er tausendmal fällt und sagt, es ist nicht richtig und ich will das lernen und ich muss hier gerade werden und ich muss wirklich in die Spur Gottes kommen, er bekommt Gnade vom Herrn und auch, wenn wir verantwortlich sind, von uns als Hausgastleiter oder Seelsorger oder wie auch immer. Aber was ganz anderes ist es, wenn jemand sagt, ich weiß, was die Bibel sagt, aber. Und er hat dann seine Begründungen, warum er fortfährt, so zu leben, wie er leben möchte. Das nennt die Bibel Stolz. Der Stolze stellt sich über Gott. Ja, Gott sagt, aber. Und der Stolze bekommt keine Gnade. Gott widersteht dem Stolzen. Und wie viel Durcheinander erlebe ich in den Gemeinden, weil man dieses einfache Prinzip nicht verstehen will und nicht anwenden will. Und da wird permanent den Stolzen Gnade gegeben und viele Male denen, die wirklich belehrbar sind, die zerbrochen sind über ihre Sünde, bekommen dann keine Gnade. Alles durcheinander. Weil dieses einfache Grundgesetz, wie Gott mit Menschen umgeht, nicht beachtet wird. Aber mein Hauptpunkt ist hier, der zweite Teil, du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erfunden. Und Jesus hat nicht gesagt, und damit habt ihr bewiesen, ihr habt einen kritischen Geist. Nein, er lobt sie dafür. Er lobt sie dafür, dass die Menschen, die daherkommen im Namen des Herrn, als Lügner erfunden werden. Und weil sie die als Lügner erfunden haben, werden sie die sicherlich nicht mehr eingeladen haben. Sonst wären sie selber irgendwie sehr verwirrt und durcheinander. Ja, man kann ja nicht sagen, das ist ein falscher Apostel, der bringt falsche Dinge, der ist ein Lügner. Aber die Gemeinde ist immer so begeistert. Und wann kommst du denn wieder? Und es war doch so schön. Das kann ja nicht sein. Ja? So, sie haben Dienste geprüft. Obwohl sie selber keine Apostel sind, haben sie Apostel geprüft. Und der Apostel konnte nicht sagen, werd du erstmal Apostel und dann hast du das Recht, meinen Dienst zu prüfen. Und bevor du nicht Apostel bist, bevor du nicht im Reich Gottes das baust, was ich gebaut habe, hast du überhaupt kein Recht, irgendetwas zu sagen. Ein berühmtes Totschlagargument von geistlichen Leitern, die Menschen aushebeln wollen, die halt da mit bestimmten Dingen nicht einverstanden sind. Offenbarung Kapitel 19. Vers 11, ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Und mit Gerechtigkeit richtet er und streitet er. Oder andere Übersetzung sagt, führt er Krieg. Jesus richtet und er richtet in Gerechtigkeit. Ja? Wir haben nicht einen Jesus, der mit verklärten Augen irgendwie über seine Schäfchen schaut und den größten Rebellen über den Kopf streicht und sagt, ist schon gut und passt schon alles. Das ist nicht Jesus. Ganz im Gegenteil, der Jesus der Bibel ist ein Jesus, der tiefsten Hass und Abscheu in seinem Herzen empfindet über das Böse. Das ist der Jesus der Bibel. Und viele haben einen so netten Jesus, die Idee, dass in seinem Herzen Hass sein könnte. Hass auf das, das passt überhaupt nicht in ihr Bild. Aber das ist das Bild, das die Bibel uns zeigt. Und es ist doch ganz logisch, ja? Wenn Gott Liebe ist, dann muss er gegen das sein, was die Liebe stört und zerstört. Er kann doch nicht neutral sein. Das kann doch nicht sein. Das, was seine Kinder zerstört, in Bindungen bringt, kaputt macht und sie unfähig macht, diese Liebesbeziehung mit ihm zu haben. Und da schaut er alles drüber weg und sagt, naja, also ist vielleicht nicht so toll, aber hassen würde ich das nie. Nein, er hasst das Böse. Hebräer 1, Vers 8, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist die Grundlage, warum ich Jesus vertrauen kann, dass er das Ungerechte, das Böse, das Zerstörerische hasst, wenn er dann neutral wäre. Wie soll ich ihm vertrauen? Dann bin ich ja schutzlos, dann habe ich überhaupt keine Chance zu erwarten, dass irgendwann die Bösewichter einmal zur Rechenschaft gezogen werden. Ja? Aber es heißt, rächt euch nicht selbst, gebt Raum der Rache Gottes. Ich muss mich nicht rächen, ja, weil Gott ist da und er ist mein Rächer und er wird Recht sprechen und er wird urteilen. Da darauf kann ich mich verlassen. Ja? Nur weil er es jetzt im Moment nicht tut, das hat nur pädagogische Gründe. Das hat nichts damit zu tun, dass er gleichgültig ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ihm die Angelegenheit egal wäre. Nein, unser Gott ist ein Gott, der das Böse hasst. Und das ist vielleicht der stärkste Bereich, wo der humanistische Geist Christen belogen hat über das Wesen Gottes. Die Idee, die Liebe Gottes bedeutet, also Gott ist nur lieb. Aber schon die ganzen Berichte der Begegnungen Jesus mit den Pharisäern zeigt uns, er ist nicht immer lieb, er ist immer Liebe, er ist immer gerecht, aber er ist nicht immer lieb oder nett. Ja? Manche denken, das höchste Gebot ist, seid nett zueinander. Aber das ist ADAC, nicht Bibel. Die hat mich immer gestört. Ich frage mich, wie kann das sein? Ich spreche hier, da sitzen 70 Leute. Diese Fliege kann auf 70 Häupter rumkrabbeln, aber die kommt auf den Sprecher. Da stimmt irgendwas nicht. Und ich erwische sie. Ja? Und okay, das Thema ist ernst und das schickt daher so kleine Spaßeinlagen. So. Gott wird uns dargestellt als ein Gott der Gerechtigkeit. Wir werden später noch einmal auf diesen Punkt zurückkommen, weil das etwas zu tun hat, auch mit der Erwartung der Wiederkunft Jesu. So, hier haben wir klare Schriftbelege, Jesus richtet. Jesus richtet. Und entweder wir akzeptieren das oder wir akzeptieren das nicht. Aber wenn wir das nicht akzeptieren, dann ist das Ende der theologischen Diskussion. Dann brauchen wir nicht mal weiterreden. Und dann denkt er mal an die Situation, die Auseinandersetzung, die Paulus hatte mit den falschen Aposteln. Ja? Er nennt sie Diener Satans. Ja, wenn das keine Verurteilung ihres Dienstes ist, ja, dann weiß ich nicht, was muss man denn noch sagen, dass das endlich als Verurteilung irgendwie verstanden wird. Das ist ja so eine massive Aussage. Ja? Sie sind Diener Satans. Sie tun so, als wenn sie Gott dienen würden, aber in Wirklichkeit, sie dienen nicht Gott. Sie dienen ihrem eigenen Bauch, ihren eigenen Interessen. Sie bauen ihr eigenes Königreich. Und das hasst Gott, weil niemand hat die Erlaubnis, in seinem Königreich wieder ein eigenes Königreich zu bauen. Niemand hat die Erlaubnis. Egal, wer er sein mag und egal, wie machtvolle Dinge durch seine Hände geschehen oder für wunderbare Predigten kommen, niemand hat das Recht. Niemand. Weil Jesus alleine ist König. Und jetzt Paulus zu den Korinthern. Er fordert sie auf zu richten. 1. Korinther Kapitel 5. Denn was habe ich zu richten? Immer das gleiche Wort, Krino. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Ausrufungszeichen. 1. Korinther 6, Vers 2, oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Denn wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Ein großer Mann Gottes im deutschsprachigen Raum hat einmal gesagt, wenn du Probleme damit hast, dass Katholiken diese Liebesbeziehung zu Maria haben, wenn du damit Probleme hast, dann hast du einen Mangel an Vaterliebe. Also eine seelsorgerliche Diagnose. Ja, du hast ein Problem. Nicht die haben ein Problem, du hast ein Problem. Das ist eine totale Verdrehung. Und es kommt wieder aus dieser Idee, du darfst nicht sagen über den Lehrer oder über die Glaubenspraxis von anderen. Du hast überhaupt nicht darüber, dich irgendwie zu äußern. Das ist nicht eine Sache. Hey, was ist mit dem Bibelvers, wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin und bring ihn zurecht im Geist der Sanftmut. Ich habe Verantwortung, wenn ich sehe, dass mein Bruder sündigt. Und ist Götzendienst Sünde oder nicht? Ist das im Neuen Testament irgendwie aufgehoben? Nein, das ist eine der schwerwiegendsten Sünden in Beziehung zu Gott. Und wie kann dann jemand daherkommen und sagen, wenn du damit ein Problem hast, dass die ihre Maria haben, dann hast du einen Mangel an Vaterliebe. Ja, dann brauchte Paulus aber mächtig viel innere Heilung. Und Jesus erstmal. Was für ein verdrehtes Denken. Da wird die Liebe verabsolutiert, da wird die Liebe irgendwie aufgebaut zu etwas, ja, die, was absolut über allem steht, und es ist eine völlig falsche Vorstellung von Liebe. Das hatten wir schon einmal vorher in der vorigen Einheit. Ja. Ach so, das Zitat geht weiter. Also dann kommt das von einem Mangel an Vaterliebe, wenn du damit Probleme hast. Aber wenn wir mit den Augen der Liebe sehen, entdecken wir Schätze unter den Katholiken. Das mag ja sein, dass es da Schätze gibt, aber hier geht es jetzt nicht um die Schätze, sondern hier geht es um den Götzendienst, hier geht es um die Dinge, die Gott nicht ausstehen kann. Und er lobt all die, die das auch nicht ausstehen können, genauso wie die von Ephesus. Es geht nicht um die Schätze, sondern es geht um den Dreck. Ja, was für eine Verdrehung. Ja. Und auf einmal wird der, der nicht übereinstimmt, der wird zum Problem. Nicht das Problem ist das Problem, sondern die typische Masche, der auf das Problem hinweist, der ist jetzt das Problem. Ja. Verdrehung und Verwirrung kommt aus all solchen Ideen. Und dann gibt es diese Lehre, wir dürfen überhaupt nicht ermahnen und nicht korrigieren, bis hin zu jemand, den ich auch nicht namentlich zitiere, aber der Leiter einer ganzen Konfession ist. Und er behauptet, Jesus hat niemals seinen Jüngern gesagt, was richtig oder falsch ist. Ich weiß nicht, wo er das her hat, aber ich würde dringend empfehlen, mal wieder in die Bibel zu schauen. Das wäre so meine Antwort auf so einen dummen Satz. Jesus hat niemals den Jüngern gesagt, was richtig und verkehrt ist. Ja, aber hallo, von welchem Jesus redet er? Was ist denn das für eine Idee? Ja. Also wir dürfen nicht ermahnen, wir dürfen nicht korrigieren, wir sollen nur lieben. Und wenn wir richtig lieben und genug lieben, dann wird schon der Heilige Geist von ganz alleine die betreffende Person überführen und zurechtbringen. Da müssen wir gar nichts sagen, da müssen wir überhaupt nicht uns einmischen und in das Leben sprechen. Das ist vollkommen konträr zur ganzen Lehre von Beziehungen im Reich Gottes. Und er kann sowas sagen und das größte Wunder für mich ist, dass nicht hunderte von Leuten aufstehen und Buh rufen. Das ist für mich das Problem. Dass ein Einzelner mal daneben haut, okay. Aber warum sind dann da nicht Dutzende und Dutzende, die aufstehen und sagen, hallo, in unserer Gemeinde so etwas bitte nicht. Entweder an die Bibel halten oder zu Hause bleiben. Da sitzen die Schäfchen und lassen sich diesen ganzen Müll dort einfach übergießen und die schweigen alle aus Höflichkeit, weil man ist ja nett, man darf nicht in der Predigt aufstehen und Buh rufen, das darf man nicht, das sagt schon die Bibel. Ja, wo denn eigentlich? Wir sind so nett, wir sind so demütig, wir sind so dämlich und lassen uns den größten Blödsinn erzählen und nicken das alles ab. Schreiben keine Leserbriefe, schreiben keine E-Mails, konfrontieren nicht, gehen nicht mit aufgeschlagener Bibel. Bitte zeigen mir das in der Bibel. Ich möchte das in meiner Bibel sehen. Nein, wir sind einfach nur nett. Weil irgendwie scheint es so ein ungeschriebenes Gesetz zu sein. Das höchste Ziel ist, dass der Gottesdienst oder das Seminar störungsfrei abläuft. Das ist so das Oberste, das ist das Wichtigste. Egal, was da passiert und was da gesagt wird, es muss einfach nur so ablaufen und dann bleibt es stehen und der Herr wird sich schon drum kümmern. Das ist nicht das Denken, das ich im Neuen Testament finde. So, das alles geht auf ein falsches Konzept von Liebe zurück. Auch ich denke, diesen Spruch als Totschlagargument habt ihr auch schon gehört. Die Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Schon mal gehört? Das ist tatsächlich ein Bibelvers in Sprüche. Ja, aber das Problem ist nicht der Bibelvers, das Problem ist, was manche Leute meinen, was es sagt oder was es bedeuten solle. Bedeutet diese Bibelstelle, dass Gott bei Ungerechtigkeit, bei Sünde seine Augen zumacht und wegguckt und fröhlich flöten seines Weges geht? Bedeutet es das? Wenn es das bedeuten soll, dann zeige mir eine einzige Schriftstelle im Alten und im Neuen Testament, wo in eklatanter Weise gegen Gottes Ordnung und Gottes Gebote verstoßen wird und es seitens der Jesus oder der Propheten oder der Apostel keine Reaktion gibt. Zeige mir eine solche Stelle. Und du wirst nicht eine einzige finden, sondern wenn da Sünde offenbar wird, gibt es eine entsprechende Reaktion. Da gibt es kein Weggucken, Wegducken, Schweigen, so tun, als hätte man es nicht gesehen. Oder naja, das wird schon wieder auf die Reihe kommen. Oder ja, was ich oft erlebe, gerade so ein klassischer Fall, Menschen leben zusammen in der Gemeinde, die nicht verheiratet sind, aber leben wie Mann und Frau zusammen. Und dann geht man hin und spricht das an und ja, wir sind im Gespräch. Und in einem Jahr sind wir immer noch im Gespräch. Und nichts passiert, wir sind im Gespräch. Ich möchte gern wissen, was da besprochen wird. Wenn jemand an Sünde festhält, sind die Gespräche nach der biblischen Ordnung sehr, sehr kurz. Das ist, was Gott nicht akzeptiert. Und weil wir auf Gottes Seite stehen, akzeptieren wir das in unserer Gemeinde auch nicht. So, du hast jetzt 14 Tage Zeit zu überlegen, was du möchtest. Möchtest du weiterhin Teil unserer Gemeinschaft bleiben, dann musst du von deiner Sünde lassen. Möchtest du mit deiner Sünde bleiben, wirst du mitsamt deiner Sünde außerhalb unserer Gemeinde dein weiteres Fortkommen haben. Solche Gespräche können sehr kurz sein. Wie braucht man Jahre für solche Gespräche? Ich verstehe so etwas nicht. Das wird nur Manöver, um dem Kritiker zu sagen, du, wir haben das schon im Griff. Aber meistens nichts hat man im Griff. Ja? Und die Sachen verlaufen im Sande und man hofft dann, dass der, der das Problem, auf das Problem hingewiesen hat, irgendwann dann klein beigibt und sagt, naja gut, also die kümmern sich schon darum. Es ist nicht Gottes Art, und das kannst du zeigen an vielen, vielen Schriftstellen, wenn Sünde da ist, die an der festgehalten wird, zu schweigen und wegzuschauen. Das ist nicht der Gott der Bibel. Wie gesagt, er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Ja. Jemand sagte einmal, Gott lächelt immer, egal was du tust. Gott lächelt immer. Und dann ist meine Antwort, versuch mal so deine Kinder zu erziehen. Es gibt Situationen, wo du absolut nicht amused bist, wo du nicht übereinstimmst und wo du mit aller Deutlichkeit klar machst, Freundchen, das geht nicht. Das wird nicht akzeptiert in meinem Haus. Du musst damit sofort aufhören. Und das sagen wir nicht in einer netten, unverbindlichen Art und Weise, sondern da gehört die richtige Mimik dazu und die richtige Empörung, dass klar wird, hey, das ist jetzt eine schwerwiegende Sache. Das ist nicht Kleinigkeit. Ja? Die Idee, Gott lächelt immer. Dieser amerikanische Prediger wollte so gar erklären, also als Jesus mit der Peitsche durch den Tempel ging, wer sagt uns denn, dass er da nicht auch gelächelt hat? Gute Frage, und ich sage, die Schrift sagt es uns. Weil was sagt die Schrift, als die Jünger ihn so sahen? Ne, Peitsche, und dann ging er durch den Tempel und sagt, ich habe das Haus zu einer Räuberhöhle gemacht, ja, und hat die Tische umgestoßen, all diese Dinge. Erstmal, das war alles im Auftrag des Vaters. Denn Jesus sagt, er tut nie was aus sich selbst heraus. Er redet nie aus sich selbst. Er tut nur das, was er dem Vater tun sieht. Das heißt, er war in solcher Verbindung und er sieht den Vater im Himmel die Tische umschmeißen. Also, okay, schmeiß die Tische um. War das nett? Natürlich war das nicht nett. Und überleg dir mal, wie viel Mühe das macht. Da sind die Fünfer, so ein hoher Turm. Dann kommen die Zweier, dann kommen die Einer und dann kommen die Groschen. Und dann wird das alles umgestoßen. Ja, ist das nicht frech? Das ist doch Respekt. Das ist nicht Knigge. Also wirklich, so geht's nicht. Aber Jesus war nicht nett. Aber er war Liebe. In jeder Situation war er Liebe. Ja? Und wenn wir von Liebe reden, ja, viele Leute kommen dann, Bruder, denk dran, Gott ist Liebe. Das heißt, bring's nicht auf den Punkt, sei nicht konfrontativ. Das ist, was sie meinen. Ich sage, nein. Man muss das ganz anders lesen. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Wenn wir lernen wollen, was Liebe ist, dann müssen wir in dieses Buch schauen und sehen, wie Gott sich verhält in Situationen. Und all das, was wir da sehen, das ist Liebe. Gott ist Liebe. Das ist doch mit einer falschen Betonung. Auf einmal wird das irgendwie so ein süßlicher, humanistischer Brei. Gott ist Liebe. Und dann wird immer vorausgesetzt, wir wissen natürlich alle, was Liebe ist. Nein, das wissen wir gar nicht. Wir haben eine falsche Vorstellung von Liebe und Gott musste kommen, Gott musste Mensch werden und an seinem Beispiel dürfen wir jetzt lernen, was wirkliche Liebe ist. Und jede Liebe, die nicht Hand in Hand geht mit der Wahrheit, ist nicht die Liebe Gottes. Das ist ein grundlegendes Kriterium. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. 1. Korinther 13. Wenn die Wahrheit unter den Tisch gekehrt wird, wenn die Wahrheit nicht mehr dabei ist, wenn die Wahrheit verbogen wird, ist es nicht mehr die Liebe Gottes. Das ist, was die Bibel sagt. So, das ist wahrscheinlich der größte Erfolg des Feindes im Moment. Einfach Leuten diese Selbstgewissheit oder diese Überzeugung zu geben, sie wissen schon, was Liebe ist, bevor sie aber am Beispiel von Jesus und anhand des Wortes ihr Denken erneuert haben. Und dann gehen sie mit ihren Maßstäben ran und dann passt das natürlich nicht. Ja, was wollte ich sagen? Jesus lächelt, als er den Tempel, nein, ganz und gar nicht hat er gelächelt. Woher wissen wir das? Weil die Jünger dann sagten, die geben einen Kommentar, da dachten seine Jünger an das Wort, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Kannst du dir jemanden vorstellen, der von Eifer verzehrt ist, der da entspannt daher trippelt und lächelt? Das passt nicht zusammen, das geht nicht, das gibt es nicht. So, Jesus hat nicht gelächelt. Aber dieser amerikanische Prediger, der uns da eine Überliebe irgendwie, eine Hyperliebe irgendwie präsentieren will. Gutes Wort, ne? Habe ich noch nie gehört. Hyperliebe. Wow, muss ich mir gleich notieren. Der kommt auf solche dummen Ideen. Warum kommt er auf diese Ideen? Weil er das Wort nicht als Maßstab hat. Deswegen hätte er das Wort, hätte er schon gemerkt, nee, so kann man es nicht überdehnen. Das ist eine menschlich überzogene Vorstellung von Liebe, die nicht dem Wort Gottes entspricht. Und mit dieser falschen Liebe werden Menschen heute eingefangen, die eben auf ihre eigene Art und Weise Gott dienen wollen oder an Jesus glauben wollen. Wie kommt es, dass Millionen von Menschen fasziniert und begeistert sind von diesem Roman Die Hütte? Weil da ein Jesus beschrieben wird, der nicht radikal das Fleisch konfrontiert. Deswegen, das ist der Grund. Sondern ein Jesus, der sie in ihrem Eigenwillen, in ihrer Unabhängigkeit bestätigt und ihnen ein Bild von Gott malt, als wenn Gott mit allem einverstanden ist. Was soll so ein Zitat? Mein Lieber, wir haben niemals irgendetwas von dir oder von irgendjemand anders erwartet. Das ist ein Originalzitat aus dem Roman Hütte. Das sagt der Hütten-Jesus. Ja, das ist gute Nachricht für das Fleisch. Ja, also, wenn Gott nichts von mir erwartet, wow, endlich bin ich den Stress los, ich soll ihm gehorchen, ich kann jetzt machen, was ich will. Gott erwartet gar nichts von mir. Ich soll nur ab und zu an ihn denken oder irgendwie einen schönen Gruß hinschicken und alles ist gut. Gott hat keine Erwartungen an mich. Ist das der Gott der Bibel? Also, all die Gebote sind doch mehr als Erwartungen. Das musst du tun, ich erwarte das von dir. Gott gibt Gebote in seiner Liebe. Und er sagt, das ist der Prüfstein, ob unsere Liebe zu ihm echt ist. Wenn wir tun, was er uns gebietet, dann wissen wir, dass wir in der Liebe sind. Und im Extrem haben wir das gesehen und es hat sich auch schnell gezeigt, wohin eine solche falsche Lehre führt. In dieser Bewegung der ersten charismatischen, echten Sekte, die wir hatten auf deutschem Boden, Wort und Geist. Da war diese Idee, Gott hat eine Sonnenbrille auf. Und weil der diese Sonnenbrille hat, sieht er unsere Sünde gar nicht. Der kann die gar nicht sehen. Das wurde gelehrt, die haben das geglaubt und natürlich dann die Ärmel hochgekrempelt und mit vollem Genuss in die Sünde hineingesprungen. Das ist logisch, weil Lehre prägt immer deinen Lebensstil. Erst geht die Lehre vorweg und dann folgst du der Lehre. Und wenn die Lehre falsch ist, dann wird dein Leben auch verkehrt sein. Es ist eben nicht eine theoretische Sache, da streiten sich die Lehrer drum, das hat aber mit dem Leben nichts zu tun, ganz und gar nicht. Sondern es ist immer so, dass da ein direkter Zusammenhang zwischen Lehre und Leben ist. Ich war einmal in einer Gemeinde, ich habe selten etwas so Chaotisches gesehen. Das war so ein Durcheinander und ganz, wie die Bibel sagt, jeder tat, was in seinen Augen recht war. Jeder hat gemacht, was er wollte. Und dann habe ich mitbekommen, die hatten einen Slogan, dass sie über die Bühne dort gehabt haben. Als ich kam, war es nicht da, aber das war für lange Zeit dort ihr Motto, das hing da oben dran. Und da stand drauf geschrieben, wir brauchen nicht Lehre, wir wollen leben. Also das klingt so, Lehre ist theoretisch, ist trocken, ist langweilig, bringt nichts. Ja, es ist Zeitverschwendung. Nein, wir wollen das Leben haben. Das klingt auf den ersten Augenblick so toll und ist es total gegen die Bibel. Weil die Bibel ganz klar macht, dass das Leben aus der Lehre folgt. Lehre definiert, wie das Leben aussehen soll. Was zum Beispiel geht und was nicht geht. Was akzeptabel ist, was die Standards sind und so weiter. Das wird alles durch Lehre definiert. So wenn du sagst, wir brauchen keine Lehre, wir wollen das Leben haben. Da hat jemand die grundlegenden Dinge des Evangeliums überhaupt noch nicht verstanden. Und das war das Motto einer ganzen Gemeinde. Und Dutzende von Leuten fanden das toll. Herr, erbarm dich. Lass deinen Geist der Weisheit und der Offenbarung kommen, dass wir aufwachen und dass wir verstehen, was das wahre Evangelium ist. So wie ich schon sagte, Begriffe werden umgedeutet, bekommen eine neue Füllung, bekommen eine ganz neue Bedeutung. Es bleibt der Name erhalten, aber das, was es wirklich beinhaltet, ist etwas total anderes. Und dem kommen wir nur auf die Schliche, wenn wir die Begriffe und die Definition Gottes kennen. Anders können wir das nicht unterscheiden. Es ist völlig unmöglich. Ach, hier haben wir auch die Schriftstelle, die ich vorhin schon gesucht habe, in Bezug auf die Liebe, wie Jesus Liebe definiert. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Johannes 15, Vers 10. Und in Vers 14 noch einmal, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. So die Freundschaft zu Gott hat eine Bedingung. Gott ist nicht Freund von allen. Es hat eine Bedingung. Und die Bedingung ist, dass wir ihn ernst nehmen und dass wir das tun, was er gebietet. Okay, ein nächstes wichtiges Hindernis, um dort zu wachsen in dieser Unterscheidung, ist ein falsches Verständnis von Erkenntnis. In der Tat, es gibt eine verkehrte und eine ungut bewertete Erkenntnis in der Bibel. Zum Beispiel, Erkenntnis bläht auf. Ja? Aber das bedeutet nicht, dass Gott grundsätzlich gegen Erkenntnis ist. Ja? Und sobald Leute über Erkenntnis Gottes reden, siehst du, da haben wir wieder den Baum des Todes, ja, da ist irgendwie kein Leben drin, da geht es nur um Erkenntnis. Es geht Gott sehr, sehr, sehr viel um Erkenntnis und wir müssen ihn erkennen. Und Paulus hat sein ganzes Ziel als Dienst gehabt, dass Menschen Gott erkennen. Und er selber sagt am Ende seines Lebens, als sein ganzer Dienst vorbei war, ich möchte ihn erkennen. Er hat gewusst, er hat noch nicht alles erkannt, es geht noch weiter und es gibt noch so viel mehr. Und er strebte nach Erkenntnis Gottes. Ja? Aber mit dieser einen Aussage dann, die Erkenntnis bläht auf, wird dann irgendwie alles gleich behandelt und abgelehnt und verachtet. Ja. Die Propheten klagen, das Volk Gottes kommt um aus Mangel an Erkenntnis. So, ihr Problem war nicht zu viel Erkenntnis, ihr Problem war viel zu wenig. Sie haben Gottes Wege nicht erkannt. Das ist, was der Heilige Geist sagt in Hebräer 3 in Bezug auf Israel. Und er erklärt ihr Scheitern. Warum konnten sie zwar unter der Führung Gottes herausgerettet werden aus Ägypten, aber warum konnten sie nicht hineinkommen in ihr Erbe, in ihre Berufung? Sie haben Gottes Wege nicht erkannt. Sie haben nicht verstanden, worum es Gott wirklich geht. Sie haben gedacht, es geht Gott darum, sie zu segnen. In ein angenehmes, leichtes, sorgenfreies Leben zu machen. Das war ihre Erwartung. Sie haben nicht verstanden, sie sind ein Volk für seinen Namen, ein Volk für seine Ehre. Sie sind dafür da, zu zeigen, wie herrlich er ist. Das haben sie überhaupt nicht verstanden. Und das passt nicht immer zusammen. Und auf dem Weg in das Erbe gab es Schwierigkeiten und Hindernisse. Und das war für sie ein Ärgernis und das war für sie ein Anlass, sich über Gott zu stellen. Wir haben es ja gleich gewusst, Mose, warum hast du uns überhaupt aus Ägypten rausgeführt? Ja. Was für eine Verdrehung. 400 Jahre schreien sie, gib uns einen Retter, hol uns raus. Gott erbarmt sich, Gott schickt einen Retter, führt sie raus und kaum sind sie draußen, weil die Dinge nicht so laufen, wie sie sie haben wollen. Und dann sagen sie, das war alles ein Irrtum. Warum hat Gott uns überhaupt rausgeholt? Warum führt er uns in die Wüste, damit wir hier sterben können? Gibt es nicht genug Gräber in Ägypten? Ja. Und worüber sie gestolpert sind, war der Punkt, Gott macht nicht das, was ich will. Ich habe Durst, da kommt Wasser, Halleluja, Gott ist gut. Ich versuche das Wasser zu trinken, das Wasser ist bitter, Gott ist böse. Ja. So war ihre Meinung, abhängig von den Umständen. Sie haben keine klare Überzeugung gehabt, wer Gott ist, wie Gott ist und was er will. So, Erkenntnis, wahre Erkenntnis war für Paulus ein Schlüsselbegriff zur geistlichen Reife und das war ein wichtiges Element in seinem ganzen Dienst. Man hat verstanden, Reife kommt nicht zustande, wenn Menschen nicht Gott wirklich erkennen und sie müssen ihn erkennen durch das Wort und durch den Heiligen Geist. Dann ein wichtiger Punkt, falsches Verständnis von geistlicher Autorität. Ein falsches Verständnis von geistlicher Autorität würde uns hindern, zu wachsen in dieser Unterscheidungsfähigkeit. Weil es leider so ist an manchen Stellen, dass nicht übereinstimmen mit Leiterschaft gleichgesetzt wird mit der Sünde der Rebellion. Und das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel hat sehr viel zu sagen zur Rebellion. Aber wenn ein Leiter sündigt, ist es keine Rebellion, in einem Geist der Sanftmut hinzugehen und ihn auf seine Sünde hinzuweisen. Und das ist ein völliger Missbrauch und eine völlige Verdrehung oder aus dem Zusammenhang gerissen, diese Idee, taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Hat schon jemand das gehört? Ich denke, es ist ein bisschen abgenommen jetzt. Es war mal vor 15 Jahren irgendwie mehr so ein Slogan. Aber da war das ganz gang und gäbe, dass Leute dann kommen und schlechtes Gewissen haben, weil ich habe schlecht über meinen Leiter gedacht. Ich sage, was meinst du? Ja, er lebt in Sünde und ich habe ihm das auch noch gesagt. Jetzt habe ich gesündigt gegen meinen Leiter. Und sie haben ein schlechtes Gewissen. Hallo, was sagt die Bibel Galater 6? Wenn dein Bruder sündigt. Da steht nicht, aber wenn es ein Leiter ist, du hüte dich, halt deine Klappe und unternimm gar nichts. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wenn der Leiter der Bruder ist und der sündigt, dann gilt Galater 6,1. Geh hin und konfrontiere. Ja. Diese Schriftstelle, die im Alten Testament ist, 1. Chronik 16, 22, ist eine Warnung Gottes an die Könige der Erde, sich nicht an Israel, Gottes Augapfel, zu vergreifen. Das hat überhaupt nichts mit Leiterschaft zu tun, diese Schriftstelle. Und die wird dann genommen und wird als eine Generalkeule irgendwie geschwungen, ja nicht die Leiterschaft zu kritisieren. Wenn du diesen Begriff ermahnen, zurechtweisen, scharf zurechtweisen, wenn du das einmal studierst im Neuen Testament, dann siehst du, es gibt keine Gemeinschaft ohne dieses Element. Das ist keine biblische Gemeinschaft. Das ist was anderes. Das ist ein Fanclub. Das ist eine blinde Gefolgschaft eines Sektengurus. Aber das betrifft nicht Leiterschaft. Nirgendwo siehst du, dass ein Leiter unantastbar ist in Bezug auf sein Verhalten. Was Rebellion ist, ihm abzusprechen, das Recht in dieser Leiterschaftsposition zu sein. Das dürfen wir nicht. Aber wenn es um Sünde geht oder falsche Lehre geht, falsches Benehmen geht in der Gemeinde, dann unterliegt er demselben Urteil wie wir alle auch. Da ist kein Unterschied. Und jeder Leiter, der das von sich weist, ist in Riesengefahr, in wenigen Jahren sich so zu verabsolutieren und sich über alle anderen zu stellen, dass er früher oder später in irgendwelche extremen Dinge abdriften wird. weil er die Bodenhaftung verloren hat, weil er nicht mehr sich sieht, ich bin auch, obwohl ich hier Verantwortung habe, unter demselben Maßstab wie meine Brüder und Schwestern. Und was die nicht dürfen, darf ich auch nicht. Sondern er steht irgendwie da drüber. Und das ist nicht die Sicht, die die Bibel hat über Leiterschaft. Zuallererst ist Leiterschaft leiten durch Vorbild. Paulus sagt, leitet als Vorbilder der Herde, als Vorbilder der Herde. Und unsere Autorität als Leiter kommt nicht nur aus der Tatsache, dass Gott uns eine Position der Leiterschaft gegeben hat, sondern kommt auch her aus dem, was Gott schon in unserem Charakter und in unserem Lebensstil gewirkt hat. Wenn du das wegnimmst und du hast nur noch eine Autorität, die sich gründet auf Position, dann bist du sehr schnell in großen Problemen. Du kannst nicht Position und Charakter auseinandernehmen und sagen, es geht nur um Position und der Charakter würde keine Rolle spielen. Das ist nicht die Sicht, die die Bibel hat von Leiterschaft. Schau mal die Kriterien für Älteste, was da gesagt wird. Es gibt noch eine zweite, aber ich kriege sie. Das versteht nur, wer aufmerksam das Video wirklich angeschaut hat. Sonst versteht das kein Mensch. Und denk einmal, schon im Alten Testament, Gott hat Leiterschaft geschützt. Und da waren die Könige, die mussten und die durften regieren. Und da gab es die Propheten, die waren dafür da, auf die Könige aufzupassen. Und wenn immer die Könige daneben waren, mussten die Propheten, ob das auch ihren Kopf gekostet hat oder nicht, sie mussten hingehen und mussten den König konfrontieren. So, Gott hat alles getan, um dem König zu helfen, nicht abzuheben. Ja, lies einmal diese interessante Geschichte von König Usia. Ja, ist gewaltig. Und da sind die Priester, die widerstehen ihm, weil er etwas tun will, was er nicht tun darf. Und der Heilige Geist lobt die. Er sagt nicht, das war eine Bande von Rebellen. Er lobt sie, das waren tüchtige Männer. Und die traten dem König entgegen und sagen, was du hier tust, das darfst du nicht tun. Es ist nicht recht. Ja, das ist Liebe. Weil die liebten ihren König, aber die liebten auch ihren Gott. Ja, so dieses ganze falsche Verständnis, man darf nicht einen Leiter korrigieren. Das ist ein großer Mythos in der charismatischen Welt. Und ich weiß nicht, wo das herkommt oder wie das überhaupt entstanden ist, aber es kommt ganz sicherlich her aus einem ungenügenden, lückenhaften Studium der Heiligen Schrift über Leiterschaft. Und es ist hohe Zeit, dass solche Dinge endlich aufhören und dass wir die Sicht aus dem Neuen Testament übernehmen. Und viele Menschen denken, Loyalität zu meinem Leiter ist, ich muss die Augen zumachen für Ungerechtigkeit. Das ist nicht Loyalität. Das ist übrigens auch nicht die Loyalität oder die Unterordnung der Ehefrau gegenüber dem Ehemann. Das glauben auch manche Ehemänner. Ja? Das ist auch ein Irrglaube. Ja? Dass er denkt, ich bin das Haupt. Was hast du mir zu sagen, Weib? Ja? Das ist nicht die Sicht der Bibel. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin, auch wenn er dein Ehemann ist. Das ist, was das Wort lehrt. Ja, und jeder Ehemann, der auch nur ein bisschen Verstand im Kopf hat, weiß, dass wie segensreich das ist. Schmerzhaft, aber segensreich. Ja? Nicht jeder Segen kommt gleich mit großen Begeisterungsstürmen. Das ist nicht so. Das, was mich erfreut, ist Segen. Das, was mir nicht gut gefällt, das ist irgendwie nicht gut. Nein, Gott hat ein objektives Gutes und Böses. Und das ist unabhängig von meinen Gefühlen. Und korrigiert zu werden, ich glaube, keinem von uns macht das Spaß. Oder gibt es hier jemanden, der sagt, wow, ja, je mehr, umso besser. Gibt es hier jemanden? Dann würden wir sogar extra Seelsorge anbieten. Nein, das ist nicht der Fall. Wir mögen das nicht, wenn wir konfrontiert werden. Aber wir brauchen das. Es ist notwendig. Es bewahrt uns davor, abzuheben in diese Selbstherrlichkeit. Wir sehen im Neuen Testament, Paulus konfrontiert Petrus wegen seiner Sünde der Heuchelei. Er konfrontiert ihn. Und Petrus sagt nicht, ja, jetzt horche mal, ich bin Apostelklasse A. Das sind die, die mit Jesus gegangen sind. Du bist Klasse B im günstigsten Fall. Du bist ja nie mit Jesus gelaufen. Also wie kann ein Apostelklasse B einen Apostelklasse A korrigieren? Das geht nun mal gar nicht. Geh nach Hause und die Sache ist erledigt. Ich als Apostel A habe beschlossen, du bist verkehrt. Nichts davon lesen wir, sondern er nimmt das an. Er nimmt diese Korrektur an und später schreibt Petrus, der liebe Bruder Paulus, sagt nicht, der hat mich damals korrigiert und das werde ich ihm nie vergeben. Nein, ganz anders. So, das ist ein Mythos. Ein Mythos. Und das Wort Gottes definiert die Verantwortung von Leiterschaft. Hesekiel 44, 23. Sie soll mein Volk, die Hirten, die Priester, sie soll mein Volk unterweisen, zwischen heilig und nicht heilig zu unterscheiden. Und sie sollen den Unterschied zwischen unrein und rein erkennen lassen. Das ist eine wesentliche Aufgabe von den Priestern im Alten Testament. Und das hat sich doch nicht geändert. Das ist, was die Apostel getan haben. Das ist, was die Ältesten im Auftrag der Apostel dann weitergereicht haben an die Gemeinden. So klar zu sagen, das ist gut, das ist heilsam, das ist von Gott, das ist gesegnet und das ist nicht gesegnet. Das gehört mit zu dieser Verantwortung. Und es ist eine Schande, und ein Riesenverlust für das Land, wenn Leiter sich weigern, aufgrund von persönlicher Rücksichtnahme, einfach zu schweigen und nicht Stellung zu beziehen. Das ist vielleicht jetzt, ist es 20 Jahre her, ich weiß nicht genau, gab es eine furchtbare Lehre auf einmal aus Amerika in Bezug auf Seelsorge. Es war schrecklich und es war wirklich dämonisch. Und das Hauptelement in dieser Praxis der Seelsorge war, bevor derjenige, der befreit werden will, bevor also die Prozedur beginnt, muss er mit einem Akt des Willens und mit einem ausgesprochenen Satz, muss er seinen Verstand den Dämonen übergeben. Das war deswegen notwendig, weil bevor der Geist ausgetrieben wird, wird dieser Geist noch gezwungen, den Plan Gottes, den Gott für diesen Betreffenden hat, zu offenbaren. Und das war der Köder, warum die Menschen überhaupt in diese Seelsorge gerannt sind. Ich weiß von Leitern, die sind dahin gegangen, nicht weil sie Befreiung brauchten, sondern weil sie endlich einmal den Plan Gottes hören wollten. Und wenn auch aus dem Mund eines Dämonen, spielt keine Rolle, Hauptsache ich höre es endlich mal, geht es noch verrückter. Das ist hochgradig dämonisch, so eine Lehre. Es ist böse. Und obwohl sie alles versucht haben, geheim zu halten, und du kriegst die Unterlagen nur, wenn du selber es hast machen lassen, so hieß es. Ja? Die haben das alles geheim gehalten. Und diese Papiere durften nicht weitergereicht werden und die durften nur an die gehen, die schon durch diesen Prozess gegangen sind. Aber der Herr hat Mittel und Wege und ich kam an diese Dokumente und ich habe die studiert. Ich habe eine kleine Beurteilung geschrieben und habe die einzelnen Punkte auseinandergenommen. Es gab noch andere, aber das war so der Hauptpunkt. Und dann haben wir ein Papier gemacht und dann sind wir zu einem großen Leiter gegangen, das heißt nicht ich, sondern mein Freund, der dort gerade in der Nähe war und er ist mit diesen Papieren hingegangen und hat gesagt, hör mal, du hast eine Stimme im Land und du wirst gehört und du bist kompetent in Fragen von Seelsorge und Befreiungsdienst und du bist ein großer Name hier in diesem Land. Bitte schau dir diese Dinge an. Und wenn du zu denselben Schlüssen kommst wie wir, dass das total dämonisch ist, dass das eine riesige Verführung ist, dann erheb deine Stimme im Land und sag, was du davon hältst. Er nahm die Papiere in die Hand, hat sie nicht durchgelesen und hat gelächelt wie ein Politiker und hat gesagt, wenn ich dazu etwas sagen müsste, dann müsste ich ja zu vielem was sagen. Die Hirten haben, die Priester haben die Verantwortung, das Volk unter Scheidung zu lehren. Und sie können nicht sagen, ja, wenn ich hier meine Stimme erhebe, dann kostet mich das etwas, dann schließt das vielleicht Türen für meinen Dienst, dann gibt es Nachteile, dann gibt es Probleme oder im heutigen Deutsch, dann kriege ich weniger Likes. Ja und, wen interessiert das? Geht es hier um Likes sammeln oder geht es um die Wahrheit? Um was geht es denn? Geht es darum, das Volk Gottes vor dieser gefährlichen Lehre zu warnen? Oder geht es darum, mein Einflussbereich könnte irgendwie schrumpfen? Um was geht es? So, ein falsches Verständnis von Leiterschaft beeinträchtigt die Willigkeit und die Fähigkeit, geistlich zu beurteilen. Ich zitiere mal so ein paar Zitate und die könnt ihr gleich irgendwie mal praktisch anwenden und im Bruchteil von Sekunden durchspielen, wie ihr da argumentieren würdet und was das Wort Gottes darüber zu sagen hat. Wir müssen ja üben, wir sollen ja geistige Unterscheidung üben, also üben wir jetzt mal ein bisschen. Hier ist was Interessantes. Man soll uns Christen doch daran erkennen, dass wir Liebe untereinander haben. Deswegen ist Einheit doch das Wichtigste. Ja, was sagt man dazu? Zunächst einmal muss Einheit definiert werden. Und die Einheit, die die Bibel definiert, die ist Gott wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Aber wenn man dann Johannes 17 mal studiert, für welche Einheit hat Jesus gebetet und für welche Leute, die in dieser Einheit sind und bleiben sollen, was hat er gebetet? Er hat für Leute, die durch das Wort geheiligt sind, er hat gebetet für Leute, die an sein Wort glauben. Für die hat er gebetet, nicht für irgendjemand, der aus der Hosentasche einen Taufschein hervorziehen kann und beweisen kann, vor 60 Jahren wurde er mal mit Wasser beträufelt und deswegen ist er ein Christ. Jesus hat überhaupt nicht für diese Leute gebetet. Er hat für die gebetet, die ihn kennen, die mit ihm leben, die in seinem Wort sind. Für die hat er gebetet. Ja? So die Idee, dass egal wie, wer sich irgendwie Christ nennt, die müssen jetzt alle organisatorisch zusammengefasst werden. Das findest du nirgends, wo in der Bibel. Nirgendwo. Es gibt diese Idee nicht. Sondern was es gibt, ist, wenn du dich bekehrt hast, bist du durch den Heiligen Geist hineingetauft in den Leib Christi. Und dann bist du mit deinen Brüdern und Schwestern eins. Und ob die in der Baptistengemeinde sind oder in der Pfingstgemeinde sind, ob die in Südamerika sind oder Zentralasien, spielt keine Rolle. Du gehörst zum Leib Christi, weil Gott dich hineingetauft hat. Und nirgendwo steht, wir müssen jetzt eine organisatorische Einheit herbeiführen, sondern wir sollen die Einheit, die schon Gott geschaffen hat, bewahren. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Wir sollen die Einheit bewahren durch einen Lebensstil der Liebe, der gegenseitigen Unterordnung und so weiter. Wir sollen die Einheit bewahren, nicht herstellen. Und von Organisation steht da schon gar nichts. Und von Gremien, die in jahrelangen zähen Verhandlungen sich auf den kleinsten Nenner einigen, davon steht überhaupt nichts in der Bibel. Das sind alles Menschenwerke. Ja? Und es interessiert den Sünder auf der Straße herzlich wenig, ob du einen Clinch hast mit irgendeiner Kirche, die Götzendienst betreibt oder nicht. Das hindert nicht seine Bekehrung. Was er braucht, ist das Evangelium. Ja? Und das ist eine irrige Idee. Die Aufgabe ist so groß und wir können das nicht alleine. Und wir brauchen jedermann und alle müssen an Deck und alle müssen zusammenarbeiten für das eine große Ziel. Und da spielen noch diese kleinlichen Unterschiede, die spielen noch keine Rolle. Gerade neulich habe ich wieder eine Botschaft gehört, wo jemand sich rühmt als Pfingstpastor, ja, wie er mit allen in seiner Stadt zusammenarbeitet und wie er sogar mit den Katholiken zusammen Alpha-Kurs macht. Ja, nehmen wir an, durch diesen Alpha-Kurs bekehrt sich jetzt jemanden. Und in der Leitung vom Alpha-Kurs sitzt ein Lutheraner, sitzt ein Katholik und sitzt ein Pfingstler oder Baptist. Kurz nach der Bekehrung bricht der Streit los, weil der Pfingstler und der Baptist will sagen, der muss jetzt getauft werden. Der Katholik sagt, zeig mal das Papier, aha, katholisch, der ist schon getauft. Da geht es doch schon los. Wie kann man da zusammen, wie soll das funktionieren? Ich verstehe so etwas nicht. Aber er erzählt das so überzeugend und ich weiß nicht, wie viele 100 Leute da im Saal sind, klatschen euphorisch und sind begeistert. Und immer wenn ich solche Szenen sehe oder höre, dann muss ich denken an diesen Wein, mit dem die Leute trunken gemacht werden. Ich bin auf Einheitskonferenzen gewesen, da haben die geschunkelt und Arm in Arm und das war fast wie im Fußballstadion. So ein Tag, ja, so wunderschön wie heute. Ja. Aber das war, Vater, mach uns alle eins und die Einheit, die wir hier im Saal haben, die wollen wir im ganzen Land haben. Und da waren Leute dabei, die an ganz fundamentalen Stellen dem Evangelium widersprechen und wir wollen jetzt mit denen eins sein. Wie soll denn das funktionieren? Erstmal schon vom Praktischen her. Ja? Das kann doch gar nicht gehen. Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Ja? Und ein Leiter sagt, lasst uns nicht vergessen, auch die evangelische Kirche gehört zum Leib Christi. Hallo? Zum Leib Christi gehören nur von neuem geborene Menschen. Keine Organisationen gehören zum Leib Christi. Du könntest doch nicht mal sagen, der Pfingstbund gehört zum Leib Christi. Weil da sind genauso besprengelte Heiden drunter wie in anderen Kirchen auch. Du kannst nur sagen, jeder, der von neuem geboren ist, der gehört zum Leib Christi. Aber doch nicht eine Organisation. Menschengemachte Organisationen gehören nicht zum Leib Christi. Ja. So, das sind völlig verkehrte Vorstellungen über, wie Gott sich das gedacht hat, mit der Einheit. Ah, hier habe ich auch die Schriftstellen mal rausgeschrieben, die wichtig sind und die alle ignoriert werden in Bezug auf die Einheit. Jesus betet für die, die sein Wort bewahrt haben. Sie haben die Worte angenommen, die Jesus ihnen, die der Vater ihm gegeben hat. Ich bitte für sie, nicht für die Welt. So, Jesus macht einen Unterschied zwischen denen, die sein Wort angenommen haben, und der Welt. Er betet nicht für alle. Ich bitte für sie nicht für die Welt. Ich bitte nicht allein für diese, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und jetzt der viel missbrauchte Vers 21. Damit sie alle eins seien. Und jetzt wird beschrieben, wie soll denn diese Einheit aussehen? So wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Er redet gar nicht davon, die sollen untereinander eins sein, die sollen in Gott eins sein. Und wenn sie in Gott eins sind, dann werden sie auch untereinander eins sein. Ja? So, es wird hier grober Unfug, theologischer Unfug getrieben mit Johannes 17, 21. Und es wird etwas hineininterpretiert, wovon Jesus überhaupt nicht geredet hat. Okay, die Zeit läuft, ich will noch ein paar Punkte schnell berühren. Ein falsches Verständnis von Wahrheit ist ein riesiges Hindernis zu wachsen in geistlicher Unterscheidung. Heute sind wir schon so weit, dass Gewissheit über Wahrheit als Stolz definiert wird. Gewissheit über Wahrheit wird als ein Merkmal angesehen, dass jemand stolz ist. Und Demut bedeutet, man darf nie fest etwas behaupten, sondern immer so vorsichtig irgendwie andeuten oder vorschlagen. Aber etwas mit Gewissheit zu behaupten, das passt einfach nicht zu Jesus und zu seinem Lebensstil. Hallo, wo kommt denn das her? Und das Verständnis ist, Demut drückt sich aus in Unklarheit. Wir wissen gar nicht. Wir können auch nicht wissen. Wir sind so begrenzt. Und später im Himmel wird Gott das mit der Lehre alles sortieren. Das war nicht die Sicht der Apostel. Das war nicht die Sicht der Apostel. Wenn wir uns noch ganz genau anschauen, wie die mit dem Wort Gottes umgegangen sind. Ja. Der Heilige Geist aus dem Roman Der Hütte, weißt du, was der von sich sagt? Ich habe eine Vorliebe für das Unbestimmte. Es ist genau andersrum, er ist der Geist der Wahrheit. Und die ist doch nicht vage, verschwommen, nebulös. Die ist ganz klar, die kann man ganz klar greifen und definieren. Ja? Dieses Wort Uncertainty im Englischen. Ja? Unklarheit, Zweifelhaftigkeit. Ja? Das kennzeichnet nicht den Heiligen Geist, er ist der Geist der Wahrheit. Ja. Und Menschen haben die Idee, Gott steht irgendwie über der Wahrheit. Also Wahrheit ist nur ein Vehikel, das er benutzt, wenn er möchte, aber grundsätzlich Gott steht da drüber. Und der kann auch, wenn er will, ganz anders. Was für eine Sicht von Gott. Ich schrieb einen Artikel über das interessante Phänomen, dass ein führender charismatischer Leiter nach Jahrzehnten seines Dienstes zum Katholizismus übergetreten ist Und ich habe meine Meinung dazu geschrieben. Und er behauptete dort, dort habe er die wahre Lehre gefunden. Ja? Und dann hat jemand auf den Artikel geschrieben und gesagt, wie kannst du sagen, dass nicht der Heilige Geist ihn geführt hat? Wenn er doch sagt, Gott hat ihn so geführt, dass er jetzt der katholischen Kirche beitritt, wie kannst du ihm das abstreiten? Ganz einfach deswegen, weil ich weiß, dass Gott nicht verwirrt ist. Deswegen kann ich und muss ich das abstreiten. Und wenn er tausendmal behauptet, das hat Gott ihm so gesagt, dann muss ich sagen, sorry, das kann nicht sein. Das ist dasselbe wie in der Seelsorge. Da sitzt das Pärchen gegenüber und ich sage, Freundchen, was ihr da macht, das geht überhaupt nicht. Zusammenleben, ohne verheiratet zu sein, das nennt die Bibel Unzucht. Ja, aber Gott gibt uns Frieden darüber. Gott hat uns gesagt, das ist in Ordnung so. Und was sage ich dann? Ja, na, wenn Gott euch das gesagt hat, nehme ich alles zurück. Bitte entschuldigt, dass wir überhaupt einen Termin hatten. Oder was mache ich dann? Dann sage ich, Freunde, das hat euch nicht Gott gesagt. Das kann Gott euch gar nicht gesagt haben. Jedenfalls nicht der Gott der Bibel. Ja, wie kannst du das? Ich sage, das hat der Teufel euch gesagt. Ja, jetzt wird's aber bunt hier. Willst du sagen, wir hören auf den Teufel? Ich sage, in diesem Punkt allerdings. Ja, wie kannst du so etwas sagen? Ich sage, ganz einfach. Wenn der Gott der Bibel in seinem Buch Unzucht verbietet und dann aber euch eine Ausnahme gewährt und euch Frieden gibt, seinen Segen gibt, ja, dann kann ich nur einen Schluss daraus ziehen, er ist verwirrt. Weil Gott aber nicht verwirrt ist, weiß ich, dass ihr verwirrt seid. Und das, was ihr denkt, was der Frieden von Gott ist, der Frieden vom Teufel. Das ist meine Erklärung. Und wenn ein Herr Eckmann sagt, dass Gott ihn geführt hat, jetzt dem Katholizismus beizutreten, kann ich auch nur sagen, sorry, das war nicht Gott. Weil Gott ist nicht verwirrt. Und Gott möchte nicht, dass irgendjemand unter einer falschen Autorität ist. Gott möchte das nicht. Gott hat riesen Vorbehalte. Jesus hat so klar gesagt, er nennt seinen Vater Heiliger Vater. Und niemand darf sich Vater nennen. Hat Jesus ganz klar gesagt. Ich las eine Geschichte, jemand kam und war in einer Diskussion zwischen dem Papst und jungen Leuten und jemand sagte, wie können Sie sich Heiliger Vater nennen? Die Bibel hat das ganz klar verboten und er lächelt milde und wechselt das Thema. Weil er keine Antwort darauf geben kann. Ja, wechselt das Thema, aber lächelt milde. Hallo. Wenn Gott etwas klar sagt in seinem Wort, dann gilt das. Weil der Gott, dem wir dienen, hat gesagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund hervorgegangen ist. Das ist der Gott, dem ich diene. Und das ist das einzige Fundament, warum ich sagen kann, ich vertraue ihm. Weil er könnte ja morgen was anderes sagen. Ja, und dann? Dann habe ich alles auf ein falsches Fundament gebaut. Ja? Das ist, warum ich Riesenprobleme habe mit solchen Ideen wie in dem Buch Katholisch als Fremdsprache schreibt Johannes Hartel, wenn ein Protestant zum Katholiken sagt, du horche mal, das mit der Maria, mit der Marienverehrung, das ist nicht biblisch, zeig mir das in der Bibel. Dann kann der Katholik sagen, das muss auch gar nicht in der Bibel stehen. Das hat Gott später offenbart. Verstehen wir, was das für eine Idee ist? Wenn das dein Bild von Gott ist, Gott schreibt ein Buch, sagt, das ist mein Maßstab, das ist heilig, spielt damit nicht rum, das ist eine ernste Sache, und hinterher ändert er seine Meinung. Dann, was ist die Basis für Vertrauen? Der kann ja alles morgen offenbaren. Und überhaupt, wem und wo und was hat er offenbart und wer hat das je überprüft, diese Offenbarung? Muss man nicht alle Offenbarungen prüfen, sagt Paulus? Jede Vision, jede Offenbarung, jede Prophetie muss doch geprüft werden. Wer hat denn das geprüft? Wer hat dem dann den TÜV-Stempel gegeben, dass das jetzt wirklich vom Himmel ist? Ja, das sind alles Fragen, die sind nicht geklärt. Und es gibt einfach einen völlig schwammigen Untergrund für unseren Glauben. Das, so etwas kann es nicht geben. Das ist total undenkbar. Ja? Wenn heute Abend, und wahrscheinlich reicht die Zeit nicht, morgen früh, uns das ganz genau anschauen, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass das unser festes Fundament ist. Das ist so wichtig, so wichtig. Hier ein interessantes Zitat von einem Superintendenten der evangelischen Kirche im Ruhestand. Das Glaubensbekenntnis, so hat er auf dem Münchner Kirchentag 2011 gesagt, das Glaubensbekenntnis sei für ihn eine fundamentalistische Zumutung und ein wesentlicher Grund für die rückläufige Teilnahme am Gottesdienst. Also die Leute gehen deswegen nicht mehr in die Kirche, weil die Kirche noch an diesem Glaubensbekenntnis festhält. Laufen deswegen bei dir die Leute auch weg, weil du am Glaubensbekenntnis... Nein, die kommen dazu! Weil sie sagen, endlich mal was Handfestes, wo ich weiß, wo ich dran bin. Was für eine Idee. Jetzt hör mal zu. Höchstens 10% der evangelischen Mitglieder glaubten an die Jungfrauengeburt und weniger als jeder dritte Protestant, dass Jesus Gottes Sohn sei. Was will er damit sagen? Will er sagen, das ist schlimm und damit müssen wir jetzt aufräumen, wir müssen das wieder verkündigen, die Jungfrauengeburt und warum die wichtig ist und warum Jesus wirklich der Sohn Gottes ist? Nein, er will sagen, guck mal, so wenige glauben das, wann lassen wir das endlich mal los? Das ist, was er sagen will. Hauptschwierigkeit ist für ihn die, Anführungsstriche, übernatürliche Biografie von Jesus. Die Jungfrauengeburt sei eine fromme spätere Legende. Zudem sei Jesus Analphabet gewesen. Auch rechne er, dieser Superintendent, nicht mit der Wiederkunft Christi zum jüngsten Gericht. Die Kirche rechnet sicher mit allerlei, aber auf keinen Fall mit der Wiederkunft Christi. Das sagt ein Mann der Kirche. Ich sage dir ganz klar, das ist nicht mein Bruder. Da kannst du jetzt sagen, das ist Hate Crime, das ist jetzt ganz schlimm. Ist es mir sowas von egal. Wer so etwas sagt, ist kein Christ im Sinne der Bibel. Weil Jesus ist Gott und Jesus kommt wieder. Und wenn seine Kirche daran nicht glaubt, dann ist es nur ein Armutszeugnis für seine Kirche. Aber das hat nichts mit dem wahren Glauben zu tun. Was kirchliche Leiter, jetzt kommt wirklich was Amüsantes, was kirchliche Leiter wirklich verbinde, sei nicht das Glaubensbekenntnis, sondern das Interesse, die Kirche zu erhalten. Das könnte fast von der SPD stammen, ja, irgendwie. Es geht gar nicht mehr um Inhalte, sondern es geht nur noch darum, irgendwie den Laden am Überleben zu halten. Ja? Was ist das für eine Aussage? Entschuldige, dass ich jetzt hier politisch werde. Er fordert uns auf, von den Quäkern zu lernen. Diese lehnen Dogmen ab, weil diese abgrenzen und andere ausschließen und daher nicht dem Frieden dienten. Das Christentum behauptet eine unendliche Überlegenheit über andere Religionen. Es müsse jedoch auf seine Absolutheitsansprüche verzichten. Die Christen sollen Jesus das sein lassen, was er wirklich war, ein großer Prophet und ein Weisheitslehrer. Das ist alles. Warum wird diesem Mann nicht die Pension entzogen? Warum gibt es kein Lehrzuchtverfahren? Weil in der evangelischen Kirche kannst du alles sagen, nur nicht die Wahrheit. Das ist der Punkt. Hör mal, wie die Apostel ihren Dienst beschreiben. Unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern in Kraft, im Heiligen Geist, in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute um euretwillen wir unter euch auftraten. In großer Gewissheit. Die haben nicht gesagt, es könnte so sein oder denkt mal, wäre das vielleicht möglich. Die haben keine Vorschläge gemacht, die haben Glaubenssätze formuliert, weil sie das von Jesus bekommen haben. Und das sind nicht hinterfragbare Glaubenssätze. Die stehen überhaupt nicht zur Diskussion. Jemand kommt zu mir und sagt, weißt du, ich gebe dir einen guten Rat, so kannst du viel mehr Menschen erreichen. Du darfst nicht so gewiss auftreten. Du musst viel, viel mehr von unten kommen und viel mehr vermitteln und Vorschläge machen und hören, was die Leute so gerne hören möchten. Und weißt du, wenn du so kommst, nicht so, sondern wenn du so kommst, dann werden sie dich hören. Ich dachte, Teufel, red mal nur weiter. Ich glaube kein Wort davon. Ja? Wahrheit muss verkündigt werden, als wenn es Wahrheit wäre. Die ist nicht hinterfragbar und da kann nicht irgendjemand kommen, aber ich sehe das ganz anders. Das ist mir vollkommen egal, wie du es siehst. Ich sage es so, wie Gott es sieht. Und wenn du damit ein Problem hast, ich bin nicht der Autor dieses Buches. Ich bin nur verantwortlich, wiederzugeben, was in diesem Buch steht. Und wenn du damit Probleme hast, dann geh zum Autor, aber komm nicht zu mir. Amen. So, das sind so Lebensphilosophien, Lebensweisheiten, die der Feind unter das Volk Gottes gemogelt hat und die uns einschüchtern sollen und die uns hindern sollen, klar zu beurteilen und zu sagen, Gott ist Gott und Gott hat Recht und sein Wort ist die Wahrheit und es wird sich nicht ändern. Wenn keine Gewissheit mehr da ist, dann gibt es auch keine Heilsgewissheit. Wenn Gewissheit über Wahrheit nicht mehr da ist, gibt es keine Heilsgewissheit. Und das ist das große Problem. Und ich will mal meine Definition von Ökumene geben. Ökumene ist ein teuflischer Umerziehungsprozess mit dem Ziel, Lüge und auf gleicher Augenhöhe mit Wahrheit anzunehmen. Die Leute zu verwirren, die Leute dahin zu bringen, es gibt gar nicht mehr richtig und falsch. Wenn jemand sagt, ich bin Christ, dann ist er Christ, das muss ich so nehmen. Unsere Vorstellungen, was ist richtig und was ist falsch, was ist ein Christ, was ist eine Gemeinde, wird durch diesen Ökumene-Prozess radikal umgeformt, wenn wir auf diesem Dampfer fahren. Und wenn das so weitergeht, 10, 15 Jahre von jetzt, keiner weiß mehr, was ist ein Christ. Keiner wird es mehr wissen. Weil jeder, der behauptet, er ist gläubig, der ist halt gläubig. Das ist so, wie wenn ein Mann sagt, ich bin eine Frau, dann muss ich das jetzt auch so nehmen. Dann ist er halt eine Frau. Spielt keine Rolle, wie so die Organe beschaffen sind. Der fühlt sich als Frau und wenn ich ihn nicht als Frau annehme, dann diskriminiere ich ihn. Was für eine Denkweise. Was wird das für eine Verwirrung auslösen in der kommenden Generation? Diese Art von Denkweise. Und wenn wir diese Lügen nicht durchschauen und überwinden, dann sind wir nicht frei und wir sind nicht in der Lage, Dinge geistlich zu beurteilen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Hindernisse benennen und sie analysieren und sagen von der Schrift, okay, deswegen sind diese Hindernisse für mich nicht akzeptabel und bedeutsam und ich übergehe sie und ich lasse mich davon nicht bevormunden und eingrenzen und mein Denken bestimmen. Mein Denken wird bestimmt von Gottes Wort und von sonst gar nichts. Und wieso das so ist und warum wir dieses Vertrauen haben können, das werden wir uns heute Abend und wahrscheinlich auch noch morgen früh dann anschauen. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und bitte denke niemand, das ist uninteressant und das ist langweilig. Es tobt eine Schlacht und die wird noch viel, viel heftiger werden. Und du musst wissen, warum du glaubst, dass die Bibel Gottes Wort ist. Du musst wirklich voll gewiss sein. Das ist absolut notwendig. So viele Male fragen mich Menschen oder schreiben mir, ja, wie ist es, darf man dieses Buch lesen, darf man diesen Film angucken, darf man dieses, ist das richtig? Ist das? Ich sage, lerne Jesus kennen, lerne sein Wort kennen, lerne den Heiligen Geist kennen, der führt dich in alle Wahrheit. Und der sagt dir, wenn wir eine Liste machen würden, welche Bücher alle out sind, erstmal haben wir keine Zeit zum Schreiben dafür und zweitens, morgen kommt wieder ein neues Buch dazu. Und dann findest du gerade das Buch, was nicht auf unserer Liste ist. Und dann denkst du, weil es nicht auf der Liste ist, ist es okay und du darfst es lesen. Und dann bin ich noch verantwortlich dafür, dass du irregeführt bist. Das kann doch nicht sein. Du hast den Heiligen Geist. Johannes sagt, ihr habt die Salbung und die Salbung lehrt euch alles. Das ist der Heilige Geist, der will dich in alle Wahrheit führen. Und du kommst mit einem neuen Roman, mit einer neuen Lehre, mit einer neuen Gruppierung in Berührung. Und der Heilige Geist, den du kennengelernt hast, mit dem du eine Beziehung hast, den du liebst, den du schätzt, den du nicht betrübst, dieser Heilige Geist sagt dir, Finger weg davon. Und du sagst, ja, aber ich verstehe nicht, hört alles gut, Finger weg davon. Und du sagst, okay, ich muss es nicht verstehen, ich muss nur gehorchen. Und Jahre später werden die Irrtümer offenbar, und du sagst, ich habe auf den Heiligen Geist gehört. Ich habe meine Energie nicht verschwendet mit dieser oder jenen Lehre. Ich habe auf den Heiligen Geist gehört und es geht immer geradeaus weiter. Halleluja. Seid gesegnet, seid mutig, lasst euch nicht einschüchtern und entwickelt durch Übung diese geistliche Unterscheidungsfähigkeit. Amen.